Jetzt könnt ihr mal alle nach vorne kommen, die so einen weißen Zettel haben. Und ihr stellt euch hier im Halbkreis vorne auf, bitte. Mit eurem Zettel. Ihr könnt ruhig wegen Mischer, Erwachsener, Kind und so. Ach, jetzt hör doch auf. So, dass halt das Kabel noch reicht. Was mich immer begeistert am Wort Gottes, an der Bibel, an diesem wunderbaren Buch, ist, dass so viele verschiedene Menschen, und das soll jetzt einfach symbolisch dafür stehen, diese Bibel mitgeschrieben haben, dass der Heilige Geist durch diese Person die Bibel praktisch diktiert hat, so in Anführungszeichen. Und alle haben eins gemeinsam, auch die Personen, die jetzt da vorne sind, sie haben Gottes Wort in den Händen. Sie haben das von Gott inspirierte, vom Heiligen Geist inspirierte Wort in ihren Händen. Und das wollen wir jetzt hören, was sie zu sagen haben oder was der Geist sagt.
Herr, du bist mein Licht, du, Herr, hast meine Finsternis erhellt. 2. Samuel 22, 29.
Jesaja 9, Vers 1. Denn das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein.
Ja. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird.
Der Herr selbst ist mein Licht. Micha 7, Vers 8.
Und in 1. Mose 1, Vers 4 steht, und Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis.
Herr, du hast Licht in mein Leben gebracht und meine Finsternis erhellt. Psalm 18, Vers 29.
Wer zu Gott gehört, den umgibt Licht. Psalm 97, Vers 11.
1. Moses 1 bis 3, da sprach Gott, er soll Licht erstehen und es entstand Licht.
Johannes 1, Vers 5, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können.
Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg.
Kolosser 1, Vers 13, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert.
Psalm 43, Vers 3, sende mir dein Licht und deine Wahrheit.
Johannes 12, 46, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt.
Amen. Danke. Große Preisfrage, was ist das Thema heute? Ich liebe dich, David. Ihr seid, und zwar ist es heute der zweite Teil von vor 4 Wochen, Salz und Licht. Der ein oder andere erinnert sich noch, es geht um die Stelle in Matthäus 5, wo Jesus in der Bergpredigt zu den Jüngern spricht und auch zu mehr Menschen, aber hauptsächlich heißt es, er lehrte die Jünger und spricht zu ihnen, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen Licht gibt. So soll auch euer Licht
vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Licht, ihr seid das Licht der Welt. Licht, was ist Licht? Lampe, was für Leuchtmittel gibt's? Was fällt euch ein? Ja? Taschenlampe, Moment. Taschenlampe. Ja, doch. Taschenlampe. Noch was? Ja? Eine Glühbirne. Die leuchtet aber gar nicht. Ah, man muss sie, ach, wie die Lampe da hinten. Ah, die ist am Strom. Ah ja, super. Okay. Ja? Eine Fackel. Ja, Fackel. Noch was? Die Halogenstrahler, genau. Noch? Ja? Eine Kerze, na klar. Eine Kerze. Die machen wir jetzt. Ah, eine Kerze. Genau, da ist sie an. Noch was? Ja? Eine LED habe ich auch dabei. Eine kleine. Aber immerhin. Noch was? Streichhölzer, genau. Noch was? Ich könnte es eigentlich auch hier rüberstellen. Ein Feuerzeug? Sonne, Riesenleuchtmittel, genau. Noch was? Was leuchtet noch, ja? Der Mond? Aber der leuchtet nicht von sich selbst, stimmt. Phosphor? Ich habe noch was dabei. Das steht für eine Öllampe. Das ist von dem Bibelvers meine Lieblingslampe, das erzähle ich euch nachher gleich. Genau, mehr habe ich glaube ich auch nicht gefunden. Ja. Ah, ein Glühwürmchen. Und ah ja, genau, die Fische, die ganz unten sind, diese. Wie? Biolumineszenz oder so. Super. Ihr seid das Licht der Welt. Ich? Und ein Licht der Welt, denkt vielleicht der ein oder andere von euch. Ich ein Licht der Welt? Ja, genau, du. Nicht, weil du bist, sondern wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du ein Licht, weil der Heilige Geist in dir lebt. Deswegen bist du Licht, weil Jesus in dir ist. Dann habe ich mal einfach Licht gegoogelt. Was ist ein Licht? Boah, da geht so eine Leiter hoch, runter. Wenn man in Wikipedia zum Beispiel schaut, Strahlen und Magnetismus und da kommt alles Mögliche. Und dann stand da, wer alles da das Licht schon erforscht hat, der Pythagoras, der Galilei, dann der Newton und alles. Und alle haben immer nur so Bruchstücke, das stand da so drin, das fand ich cool. Sie konnten nur Bruchstücke davon erforschen. Letztendlich kam eigentlich raus aus der Seite, habe ich so gezogen, Licht ist nicht erklärbar, es ist nicht definierbar, es geht sogar nur so ein Teil, ist sichtbar, das sichtbare Licht, da ist noch so viel unendlich mehr und es ist lediglich beschreibbar. Das hat mich dann auf eine Person gebracht, die von sich selber gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Ja, das steht ja schon hier, wer hat das gesprochen? Jesus, genau, Jesus ist die Antwort. Auch er ist in seiner Fülle nicht ganz erforschbar. Ich fand es so stark, als ich das so gelesen habe mit dem Licht. Und oh, Jesus selber sagt auch, ich bin das Licht. Man kann ihn nicht genau man kann ihn beschreiben, so wie er sich selber beschreibt, aber man kann ihn nicht in dieser ganzen Größe erfassen. Noch nicht. Halleluja. Auf jeden Fall nicht in unserer Begrenztheit hier auf der Erde. Und Jesus sagt hier in dem Vers, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, also meine Jünger, also die gesagt haben, hey, mein Leben gehört dir, ich kehre um, meine Sünde, alles hast du getragen, ich bin dein und ich möchte dir nachfolgen und was es auch kostet. Ich habe die Kosten überschlagen und ich gebe mich selber hin. Mach mit mir, was du willst, ich folge dir nach. Der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wir das Licht des Lebens haben. Jesus sagt hier, im nächsten Bild, wer mit ihm wandelt, der ist im Licht, in seinem Licht. Der ist nicht mehr im Dunkeln wie die Ungläubigen. Die merken es ja gar nicht, aber es ist so. Die Realität ist, seine Kinder sind im Licht. Genau, die nächste Frage. Was ist dann Dunkelheit? Was bedeutet denn das? Was bedeutet die Finsternis? Wenn wir nicht mehr im Finstern sitzen, sondern im Licht, was war das dann in der Dunkelheit? Da habe ich auch wieder gegoogelt und Wikipedia gibt diese Definition Dunkelheit ist schlichtweg die Abwesenheit von Licht. Also Dunkelheit an sich hat keine Macht. Ja? Die Bibel sagt, Dunkelheit, Finsternis, das ist fern von Gott. Da, wo kein Licht ist, und in 1. Johannes 1, Vers 5 steht, das ist die Botschaft, die Gott uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Finsternis und Licht, geht nicht. Wenn Gott Licht ist, was macht die Dunkelheit, wenn da Licht kommt? Die weicht. Das geht gar nicht anders. Und da habe ich ein super Zitat gefunden. Ah, das kommt erst später. Ah, das muss ich aber trotzdem jetzt schon. Das sage ich nachher nochmal. Aber das ist so stark. Die ganze Dunkelheit der Welt reicht nicht aus. Ist egal. Ja. Reicht nicht aus, um das Licht einer einzigen Kerze zu löschen. Das ist Licht. Dunkelheit. Pff. Ja, wenn da nur ein kleines Licht kommt, die Dunkelheit muss weichen. Gehen wir wieder zurück. Welche Eigenschaften hat das Licht? Ich habe mal drei einfach zusammengestellt. Die erste Eigenschaft, Licht ist lebensnotwendig. Das erleben wir, also wir lernen es vor allen Dingen in der Schule über die Photosynthese, aber wir atmen es ein. Wir atmen dieser Prozess, der entsteht bei den Pflanzen, dieser biochemische Prozess, den atmen wir ein, den Sauerstoff, den wir zum Leben brauchen. Und Gott ist Licht und auch Gott, ihm verdanken wir das Leben. Keiner von uns, auch keiner von den allen Menschen auf der Erde, könnte nur einen Atemzug machen ohne Gott, ohne dass Gott ihm das Leben geschenkt hat. Sie wissen es nicht, aber es ist die Realität. Ihm verdanken wir unser Leben. Und ohne Gottes Liebe, es wird alles kaputt gehen. Ohne das Licht würden die Pflanzen kaputt gehen. Stell mal ein paar Pflanzen in absolute Dunkelheit. Denen geht es mit den Pflanzen bei uns zu Hause, die dann nichts kriegen, aber sie sterben. Und in Matthäus 5 steht, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Letztendlich leben die Menschen, weil Gott es zulässt. Die nächste Eigenschaft, die zweite Eigenschaft, Licht leuchtet und vertreibt die Dunkelheit. Da, wo Licht kommt eben. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann sind seine Jünger sind das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Nicht von uns aus, so wie der Mond nicht von sich aus leuchtet, der wird angeleuchtet und leuchtet wieder. So können auch wir nur sein Licht empfangen. Jesus durch den Heiligen Geist ist in uns und deswegen bin ich das Licht. Und überall da, wo ich hingehe, ist Licht. Ob ich das jetzt merke oder nicht, das ist seine Eigenschaft. Es wird Licht in der Dunkelheit. Nicht sichtbar, aber im Geistlichen. Boah, da weicht die Dunkelheit. Hey, ich glaube, wenn wir das uns so richtig klar machen, hey, dann wissen wir wirklich, dann merken wir von der Autorität, die wir bekommen haben in Jesus. Ich wünsche mir das, dass mir das noch plastischer ist. Und dann sind mir noch die Solarlampe habe ich vorher vergessen. Die Solarlampe finde ich auch noch ein super Beispiel. Solarlampen an sich leuchten nicht. Aber wenn sie in die Nähe von Licht, wenn sie auftanken, wenn sie Licht tanken, dann leuchten sie. Und je mehr Licht, desto intensiver sind sie. Stimmt's? Und wenn eine Solarlampe immer nur eine Minute reicht ja. Und jetzt leuchte ich aber 24 Stunden. Geht es? Und im übertragenen Sinn? Wieso speist du dich mit ein paar Losungen ab am Tag? Wieso gehst du nicht wirklich in die Nähe deines Vaters und isst und trinkst von dem Guten? Und es reicht dir dann tatsächlich diese 24 Stunden, auch länger, aber diese Intensität, es kommt auf die Intensität an. Ich finde es so stark, im Wort Gottes steht, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Selbst wenn du noch ein glimmender Docht nur noch bist, das kann wieder ja, hell erleuchten, aber es ist nicht gut, wenn wir nur als glimmende Dochte irgendwo sind. Es ist besser, wenn wir leuchten, wenn wir strahlen, wenn wir voll sind. Und das nicht aus uns, sondern weil wir mit diesem Papa zusammen sind, weil wir diese Qualitätszeit haben mit dem Vater im Himmel, im Gebet, im Lobpreis, auch in Gemeinschaft mit anderen, im Bewusstsein, im einfach mit ihm gehen, ja? Ohne Druck. Ja. Oder angenommen, das wäre jetzt eine Öllampe. Ich finde das so stark. Wenn Öl drin ist, dann leuchtet sie. Und wenn das Öl langsam weggeht, dann geht die Lampe auch aus. Und es gibt im Jesus erzählt da auch ein Gleichnis von diesen Jungfrauen mit den Öllampen. Und die einen, die Klugen, hatten Öl dabei. Und dann ging die Lampe auch wieder an. Und das Öl, das steht da für den Heiligen Geist. Hey, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Hindert ihn nicht, lasst euch erfüllen. Okay? Ich lasse das an. Lasst euch erfüllen. Und eben wie in dem Zitat beschrieben ist, selbst wenn du nur ein kleines Flämmchen bist, vielleicht fühlst du dich auch nur wie so ein kleines Kerzlein. Ich bin ja nur ein kleines Kerzlein. Aber auch das kleine Kerzlein vertreibt die Dunkelheit. Warum? Wenn du das nächste Bild machst. Im 1. Johannes steht, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstört. Und die Werke des Teufels, das ist Dunkelheit, das ist Finsternis, das ist Unfreiheit, das ist Gefangenschaft. Er möchte uns knechten. Er möchte, dass du Angst hast. Er möchte, dass du streitsüchtig bist. Er möchte dich in seinen Klauen halten. Aber Jesus, er möchte das nicht. Er möchte dich erleuchten. Er möchte dir sein Licht geben. Und dass sein Licht in dir diese Dunkelheit vertreibt. Denn in Epheser 2, Vers 20 steht ein super Vers. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist meine neue Identität. Nicht ich, Christus lebt in mir. Und so sollen auch wir praktisch als Jünger strahlen, Wahrheit, Liebe in die Welt, aber auch Reinheit. Und da komme ich zur dritten Eigenschaft. Licht deckt auf. Es leuchtet in die dunklen Ecken. Da geht es um Bloßstellung, ans Licht bringen. Und jetzt, hoffentlich, denkt der ein oder andere, habe ich doch schon mal gehört. Letzten Sonntag in der letzten Predigt von Caro ging es darum, wandelt als Kinder des Lichts. Da ging es um diese Bloßstellung. Erinnert ihr euch noch? Was mir super gefallen hat, als Caro das gepredigt hat, mit den Ohren. Das wollte ich unbedingt nochmal aufgreifen, auch für euch Kinder. Ich habe diese Ohren gebastelt. Ich habe das Appellohr gebastelt und das Versorgerohr. Und wer sich noch erinnert, das Appellohr, das hört nur, wenn es ein Bibelvers hört, wo drin steht, ihr sollt oder seid doch Kinder des Lichts und so weiter. Oh, ich muss immer und ich soll und das gibt mir Druck. Druck und ich muss mich jetzt bemühen und jetzt habe ich es wieder nicht geschafft und aber das nächste Mal anstrengend und ja, dann kommen noch Versagensängste. Druck, 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 das ist das Appellohr. Aber dann gibt es noch dieses Versorgungsohr. Das ist euer Ohr. Euer Ohr. Versorgungsohr. Ich soll, steht auch drin, aber weil ich es will und weil ich meinen Papa im Himmel kenne, weil ich weiß, er ist so gut. Er versorgt mich. Das kommt von diesem Versorger, von dem Yahweh Jireh. Dieses Gott versorgt, dieses Versorgerohr, Gott ist gut. Ich habe das letzte Woche erlebt, ich hatte einen Termin, nur was ganz Kleines, aber egal. Ich hatte einen Termin in La, es hat geregnet, ich habe einen Parkplatz gesucht bei meinem Arzt, war alles voll, einfach alles voll und ich habe noch eine Knieverletzung. Und ich wusste, oh Mann, zu weit weg, oh, wie soll ich denn, dann kriege ich wieder Knieschmerzen und oh, bitte. Und dann habe ich nur so, oh Papa im Himmel, ich brauche einen Parkplatz. Dann bin ich vorbeigefahren, es war so eine kleine Straße, also eigentlich eben die Chance nicht sehr hoch, einen Parkplatz zu finden. Und dann habe ich oben umgedreht, bin wieder runter und es hat eben geschüttet. Und gerade als ich auf fast Höhe des Zahnarztes war, fährt einer gerade raus. Und auch noch so schön, so ein Zip, ja. Und dann bin ich dahin und dann saß ich im Auto und gesagt, danke, Papa. Es war was echt Kleines, aber diese ich habe gedacht, wie cool ist denn das? So was Kleines wie ein Parkplatz versorgt er mich schon. Und ich zweifle manchmal an irgendwelchen anderen Dingen. Was soll das? Also entweder ist er mein Papa oder er ist nicht. Und so auch, wenn wir einen Auftrag bekommen von Gott, dann hat er auch gleich die Lösung. Dann versorgt er uns mit allem, was wir brauchen. Zum Beispiel bei euch in der Schule. Keiner setzt euch eine Matheaufgabe vor, eine total schwierige Gleichung, die ihr noch nie gesehen habt. Euer Mathelehrer versorgt euch zuerst mit der Lehre. Er zeigt euch, 3x plus 2 gleich so und so. Er erklärt es euch und dann setzt er euch eine Gleichung vor die Nase. Und dann könnt ihr die auch rechnen. Aber warum könnt ihr die rechnen? Weil ihr vorher versorgt wurdet mit der Lehre. Und so ist es auch mit Gott. Und bei ihm ist ja noch viel mehr. Mir ist noch das Beispiel eingefallen. Wenn wir aus dem Flugzeug springen sollen, dann werden wir zuerst versorgt mit einem Fallschirm. Ist ja super, oder? Ja? Gott wird nicht sagen, steig aus dem Flugzeug raus, ohne uns zu versorgen mit einem Fallschirm. In dem Beispiel ist es noch ein Tandemsprung und der Herr fliegt mit. Naja, wir können da weitermachen und weiter. Dann kommen wir auf die Epheser 5 Stelle von letzter Predigt auch. Die ist so, auch halt so gut. Ist auch aus dem Buch. Ist ein super Buch. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Lebt nun auch als Kinder des Lichts. Oder lebt nun als Kinder des Lichts. Ja. Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Und in der letzten Predigt ging es eben um dieses Aufdecken. Dass das Aufdecken nicht eine Bloßstellung ist, um sich lustig zu machen, sondern um weiterzukommen. Eine Bloßstellung, um Freiheit zu bekommen. Weil der Heilige Geist, er überführt uns zum Guten, er leitet uns in die Wahrheit. Die erste Überführung ist ja überhaupt, gläubig zu werden, das ist ja auch eine Überführung. Ich bin Sünder, ich bin verloren, ich bin verlorener Sünder, ich kann nie errettet werden. Das ist die erste Erkenntnis, die kann uns jetzt ins Nichts stürzen, aber nein, da steht Jesus und sagt, ich habe für dich bezahlt, das ist eine frohe Botschaft, diese Überführung. Und so geht jede Überführung in unserem Leben und es ist so gut, er will nicht, dass wir in Gefangenschaft bleiben, er will, dass wir weiterkommen und das nennt die Bibel Heiligung, eine fortwährende Überführung. Ich habe mal versucht, dieser Prozess Heiligung irgendwie in Bilder zu nehmen. Heiligung heißt, ich bin in Arbeit. Gott ist in Arbeit bei mir. Wie wunderbar, er hat mich nicht aufgegeben. Ich bin in Arbeit. Immer So viel ich auch zulasse, natürlich. Wenn ich hier Geschütze auffahre, ja, okay, er lässt mich in Ruhe. Mein Wille übernimmt er nicht. Er braucht mein Wille, um zu arbeiten. Wenn ich sage, ich möchte nicht, dann lässt er dich. Ich will. Ich liefere mich komplett aus, damit ich Jesus immer ähnlicher werde. Das ist Heiligung. Und das durch eigene Anstrengung? Keine eigene Anstrengung. Es ist reine Gnade, sich hinzugeben, hinzustrecken. Hier bin ich, ändere mich. Ich habe das jetzt mal anhand von einem Lebensstil der Lüge mal bildlich gemacht. Die erste Lebenslüge, jetzt sieht man halt gar nichts mehr, normal sieht man da noch ein bisschen vom Häuschen. Naja, Umriss. Die erste Lebenslüge ist, ich brauche keinen Gott, ich lebe für mich selber. Falsch, da überführt der Heilige Geist, in Kolosser 1, Vers 13 steht, ist auch hinten der Vers. Er hat mich herausgerettet aus dem Reich der Finsternis und in das Reich des Sohnes gestellt, in sein Reich, in das Reich des Lichts. So, das ist die erste Lüge, die hier aufgedeckt wird. Dann folgt Umkehr, die Glaube folgt, ja, ich will dir nachfolgen, Herr. Dann geht's weiter. Ich bringe die Lügen werden aufgedeckt in meinem Leben. Der Dreck, also das sollen wir sein, so in Form von einem Haus. Die Lügen kommen ans Licht, wird aufgedeckt, wir werden überführt, wir hauen das Ding raus. In 1. Johannes 1, Vers 9, da steht, genau, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht und er reinigt uns. Das ist der Prozess. Dann, ja, das nächste Bild. Ist doch alles super, oder? Nee, es geht weiter. Gott kennt uns, er schaut in die Ecken. Und wenn wir dann die Schublade aufmachen, dann erkennen wir, oder ist ja noch mehr, nicht nur das, was wirklich jeder von 100 Kilometer weit sieht, dass ich gelogen habe, sondern, stimmt, da sind ja noch die Notlügen. Oh, die sind ja so gesellschaftsfähig geworden, habe ich ja gar nicht mehr gemerkt, dass ich da so unehrlich bin. Gestern hat der Klaus vorgelesen, hey, glaubst nicht, was gerade für eine Aktion ist. In der evangelischen Kirche Fastenaktionen und die rufen auf zum Fasten 6 Wochen ohne. Ratet mal was ohne. Nee, 6 Wochen ohne Lügen. Krass! Hey, super, wenn du das schaffst. Hey, 6 Wochen ist aber schwer. Hey. Ja? Eine Fastenaktion 6 Wochen ohne Lügen. Da merkt man aber erst, eigentlich ist es traurig, könnt gerade weinen eigentlich. Weil es zeigt, wie gesellschaftsfähig Lügen geworden ist. Wie das leicht über die Lippen kommt. Nö, ist nicht so. Ja? Dann geht's weiter. Boah, wenn wir da aufmachen. Ja? Oh, da ist ja noch mehr. Das hätte ich ja gar nicht von mir gedacht. Was? Ah, stimmt. Oh Mann, manchmal habe ich noch Menschenfurcht. Da sage ich einfach nicht die Wahrheit, um nicht jemanden zu verletzen. Ja? Wenn jemand sagt, zum Beispiel, hey, findest du auch, dass ich, keine Ahnung, dass ich zu viel rede oder so. Und dann sagt der andere, ach nee, geht noch. Und innerlich denkt er, super, sie hat es endlich mal kapiert. Ja? Und dann sagt man nicht die Wahrheit, um jemanden nicht zu verletzen. Oder sagt, nee, du, das, also man muss das ja auch relativ sehen oder so. Kennt ihr diese Antworten und um nicht, das ist Menschenfurcht, das ist nicht zur Wahrheit stehen. Hey, wenn dich schon mal jemand fragt, ergreif's in Liebe, im Sandwich, im Liebe-Sandwich. Ist hart, aber ja, uns bringt uns ja weiter. Halleluja. Ich wollte sie nicht verletzen, aber ich habe eine frühere Freundin von mir mal wahnsinnig verletzt. Ich würde so auch nicht mehr machen wahrscheinlich, aus der Erfahrung jetzt. Also die Art und Weise, wie gesagt, ich hätte es vielleicht mehr in Liebe oder ich hätte es nur gesagt, wenn sie mich gefragt hätte. Aber eine ehemalige Schulfreundin, die kam in die Schule und dann sehe ich sie Und das war echt eine Liebe. Aber sie hatte Schuhe an. Ich fand die, weiß nicht, der Inbegriff von pothässlich. Keine Ahnung. Und das habe ich dann auch noch gesagt. Dann habe ich gesagt, boah, ist ja krass. Findest du die Schuhe echt? Ich finde die schlimm. Findest du die schön? Habe das so gesagt. Das war wirklich plump und zwar nicht liebenswürdig, stimmt. Aber sie, ja, und ich finde sie schön. Und gleich auf Geschütze aufgefahren und dann hat sie keinen Ton mehr mit mir geredet. Und ich war völlig verwirrt. Und dann nach ein paar Stunden, in der letzten Pause, bin ich dann zu ihr und habe gesagt, hey, Entschuldigung, ich wollte dich nicht verletzen. Hatte ich das jetzt so getroffen? Das tut mir wirklich leid. Ich habe gedacht, wir können uns Dinge sagen. Dann hat sie gesagt, das hätte sie jetzt nicht gedacht, dass diese Freundschaft so schnell zerbricht. Und ich so, wie zerbricht, wie Freundschaft? Hallo? Ey, das sind doch nur ein paar Schuhe. Dann hat sie gesagt, nee, das hätte sie jetzt, ist sie völlig enttäuscht. Und wenn ich sowas, wenn ich ihre Schuhe so hässlich finde, dann können wir nicht befreundet sein. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Dann haben wir ein langes Gespräch gehabt am Mittag über Freundschaft, über dass man sich die Wahrheit sagen kann. Und dann ging das auch wieder. Sie hat mir dann auch verziehen. Ich habe sie um Vergebung gebeten. Aber krass, ja? Wenn sie mich gefragt hätte, hey, ich habe neue Schuhe, wie findest du die? Dann hätte ich es aussagen müssen. Dann hätte ich auch, du, gar nicht, ich hätte es vielleicht ein bisschen netter gesagt, ja. Aber wir müssen die Wahrheit sagen. Und wenn uns jemand die Wahrheit sagt, eben aus letzter Predigt, es kommt darauf an, wie wir darauf reagieren. Ja, dann denken wir, ja gut, die großen Steine sind jetzt endlich aus dem Weg. Da kann ja, jetzt sehen wir aber gut aus, finde ich. Jetzt bin ich doch in meiner Heiligung schon richtig weit gekommen. Gott sieht alles. Er kommt mit seinem Licht, er kommt manchmal auch durch das unangenehme Licht von Mitgeschwistern. Da gibt es immer noch Dinge, da gibt es Staub, das hat man von Weitem gar nicht gesehen. Da gibt es Flusen, da gibt es noch irgendwelche Reste, da gibt es Staubkörnchen. Das sind vielleicht Unwahrheiten, die über unsere Lippen kommen, wenn ich übertreibe und sage, gestern, die haben mich, da waren 100 Millionen. Ja, diese Übertreibung, um Geschichten interessanter zu machen. Das ist Lügen. Das ist am Maßstab des Lichts ist das Lügen. Nicht die Wahrheit sagen. Und in der Bibel steht, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Wenn ihr Ja sagt, dann meint Ja. Wenn ihr Nein sagt, dann meint Nein. Und nicht irgendwie ein bisschen noch offen halten. So unverbindlich. Ja, und wann hört der Prozess auf? Ja, wenn Jesus wiederkommt oder wir sterben. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und da machen wir halt einfach weiter. Wir gehen ins Licht, wir vergeben uns selber, wir vergeben den anderen. Wir dürfen weiterkommen, wir dürfen andere in Freiheit führen, wir erleben selber Freiheit. Wie gut Gott ist, oder? Dann der letzte Vers aus der Matthäusstelle. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sollen die guten Werke sehen. Die guten Werke sollen Wegweiser sein, nicht zu unserem Lob. Oh, schaut mal, die Mechthild ist ja schon heilig geworden. Schau mal, das ist ja super Mechthild. Nee, wenn wir die Mechthild sehen und sehen, wie Gott sie benutzt und wie Gott, was Gott in ihr macht, boah, das bringt doch Lobpreis. Das bringt Lobpreis zu unserem Vater im Himmel. Als Tamara letzte Woche das Zeugnis gegeben hat, da hat doch keiner gedacht so, wow, Tamara ist ja eine super Frau. Also du bist eine super Frau, aber Gott ist groß. Gott hat sie in Freiheit geführt. Gott ist der gute Papa im Himmel. Jesus hat sie befreit zur Freiheit. Damit sie euren Vater im Himmel preisen, das ist mein Wunsch für mein Leben, das ist mein Wunsch für euer Leben, dass wenn jemand euer Leben anschaut, dass er denkt, da gibt es einer, der ist hoch zu loben. Und gerade weil ich den kenne. Gerade weil ich seine Macken kenne und sehe, wie der irgendwie verändert wird. Vor ein paar Jahren war der irgendwie noch streitsüchtig und jetzt ist er irgendwie nicht mehr so. Jetzt sucht er den Frieden. Wie cool ist denn das? Was ist denn hier passiert? Das wird gesehen, so wie es in dem Vers hieß, die Stadt, die oben auf dem Berg liegt, die sieht jeder. Ob du willst oder nicht, die sieht jeder. Die Leute sehen dich, besonders wenn sie wissen, du bist Christ. Sie beäugen dich, sie schauen auf dich, wie reagierst du? Mir ist es die ganze Schulzeit so gegangen. Und immer wenn ich mir einen Schnitzer erlaubt habe und so war, wie ich war, oder bin zum Teil, habe ich irgendwie, was, und du sollst Christ sein? Ja, das hat uns doch begleitet. Oder zu Hause einfach so, oh, was sollen die anderen denken oder so. Und trotzdem, wir sind Wegweiser, weil Gott in uns lebt. Im Prinzip ist es nur eine Flucht nach vorn. Ja, stimmt, bei mir gibt es diese dunklen Ecken. Ja, diese ganzen Flusen, ich bin voller Flusen. Aber da gibt es einer, der macht diese Flusen weg. Halleluja, wie gut ist denn das? Ja, dann sieht's doch der andere meine Flusen. Aber dann sieht er auch, wie sie weggehen. Was sind gute Werke? Ist es sozial zu sehen, einer Oma über die Straße helfen? Ist es moralisch zu sehen? Oh ja, die Tugenden, Pünktlichkeit. Ja? Oder sind es gute Taten einfach, spenden, Geld spenden? Ist es mein Charakter, die guten Taten? Vielleicht eben, wenn man das Beispiel nimmt, ich war immer streitsüchtig und jetzt bin ich liebevoll. Sind es Wundertaten, die guten Werke? Kranken die Hände aufzulegen, damit sie gesund werden? Andere zu Jesus führen? Was sind gute Werke? Ich habe mich das gefragt. Da gibt es ganz viel. In Titus 3, Vers 8 steht zum Beispiel, glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Aber sozial zum Beispiel sind ja auch ganz, ganz viele Ungläubige. Ist es das, was so raussticht? Das Soziale, diese guten Taten? Oder ist es das, dass wir uns mehr und mehr verhaltensmäßig, so Jesus-mäßig, immer Jesus-mäßiger werden und das die Leute sehen und anspricht, dass wir vergebensbereit sind in Situationen, wo andere sagen, boah, mit dem bin ich fertig. Ich höre das so oft. Mit dem bin ich fertig. Der ist für mich gestorben. Ja? Ich kenne das von einem Mann, der sagt das immer wieder. Mit dem bin ich fertig. Der ist für mich tot. Denke ich, oh krass, null Vergebensbereitschaft, aber wie denn? Er kann es ja auch gar nicht. Von uns aus können wir das gar nicht, wenn in das Licht reinkommt. Im Titusbrief finden wir auch noch eine weitere Definition für gute Werke. Nicht lästern, nicht streitsüchtig sein, gütig und sanftmütig sein. Aber ist es wirklich alles? Ich für mich habe eigentlich die Antwort jetzt für mich einfach gefunden im Epheserbrief 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und ob das jetzt soziale Dinge sind, charakterliche Dinge, moralische Dinge, dann das spielt überhaupt keine Rolle mehr, wenn wir das Vorbereitete tun. Und wie können wir das tun? Wie können wir das machen, dass wir diese vorbereitenden Dinge tun? Wir sollen so machen wie Jesus. Und das ist auch das Schlussbild. So wie Jesus. Das soll durch unser ganzes Leben durch gelten. So wie Jesus sollen wir das machen. So wie Jesus sollst du das machen. Oh, so wie Jesus. Druck. Nein, so wie Jesus. Jesus in mir, Jesus in dir. So wie Jesus sollen wir es machen. Wir sind seine Jünger. Er ist unser Herr. Er ist unser Lehrer. Er ist unser Vorbild. Wir sind Lernende. Wir gehen ihm hinterher. Und wie hat es denn Jesus gemacht? Die Antwort finden wir in den beiden Versen. Johannes 5, 19 und Johannes 14, Vers 6. Ihr kennt eure Bibel, oder? Was steht da? Vers 10, genau, ich kenne sie auch. Das kommt dann. Was sagt denn, wie macht's denn Jesus, diese vorbereiteten Werke? Er ist so eng an seinem Papa. Er sagt, von mir aus kann ich nichts tun. Ich bin völlig abhängig. Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Das ist eng. Das ist zusammen. Das ist verbindlich. Das ist Liebe. Das ist eine Einheit. Wie dieses Gebet von Jesus in Johannes 17. Sei du in mir und wir in ihnen, damit wir alle eins sind. Es geht wieder einmal um diese Gemeinschaft, um diese Innigkeit. Und dann konzentrieren wir nicht, oh, gute Werke, was sind gute Werke? Ach, gute Werke, ich soll ja das sein. Wie anstrengend. Wenn Gott dir sagt, was du als nächstes zu tun hast, dann machst du das, egal in welche Richtung, weil wir eng an ihm sind. Und das ist heute der Appell. Nicht mit dem Appellohr, aber mit dem Versorgungsohr. Geh zu deinem Jesus, geh zu deinem Papa. In der Stille, alleine, ohne irgendjemand. Der Vater im Himmel sieht dich im Verborgenen, in deinem Kämmerlein oder Wohnzimmer. Er sieht, was du zu ihm sprichst. Er sieht deinen Wunsch nach mehr Vertrautheit. Eigentlich ist es die Vertrautheit. Und die liebe ich, wenn ich in der Bibel lese, wie vertraut Jesus mit seinem Papa war. Ich will das auch. Willst du das auch? Ja, wir wollen das. Ich danke dir, dass du uns das alles schenken möchtest, wenn wir das auch möchten. Und Herr, so bringen wir jetzt heute Morgen unseren Willen. Du siehst jetzt die Herzen in den Reihen hier. Du siehst jedes Herz vor dir und alle, die jetzt zu dir sagen, ja, ich will. Ich will diese Vertrautheit, ich will diese enge Beziehung mit dir. Ich erlaube dir, dass dein Licht reinkommt in mein Haus, in die Schubladen, in die Ecken. Ich erlaube dir, mich zu verändern, weil du mich rausführen willst aus der Freiheit. Du bist so gut. Du bist der Herr. Du bist unser Heiland und du machst es auf eine Art und Weise. Wir lieben dich dafür. Jesus, du bist der Weg und du bist die Wahrheit und du bist das Leben und es gilt für uns heute an diesem Morgen. Ich danke dir. Und ich danke dir, dass wir Salz und Licht sind, dass das unsere Identität ist. Und ich bete, dass diese Identität sich in uns wirklich verstoffwechselt, dass wir das annehmen, dass wir das begreifen, was das heißt für unser ganzes Leben. Wir ehren dich, wir lieben dich und wir wollen, dass andere Leute dich ehren aufgrund von unserem Leben. Dir sei alle Ehre. Amen. Amen. Das Letzte, bevor wir, oder? Singen.